Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, das Ende des Kirchenjahres lädt uns dazu ein, auf das zu blicken, was kommt am Ende der Zeit. Eschatologie oder Eschatologie nennt die Theologie diese Lehre von den letzten Dingen. Aber wir warten nicht nur und blicken auf die Zukunft Gottes, sondern diese Zukunft Gottes ist bereits angebrochen unter uns, mitten unter uns. Und das ist das Gewaltige. Mit Jesus ist Gottes Reich gekommen. Es ist da. Und wer an Christus glaubt, wird schon hier und jetzt in dieses Reich versetzt. Aus dem Reich der Finsternis ins Reich seines lieben Sohnes, so heißt es im Kolosserbrief. Kolosser 1, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wir haben sozusagen im Glauben einen Ortswechsel vollzogen. Das ist die Wirklichkeit, die wir aus der Bibel herauslesen, mit der uns die Bibel auch konfrontiert. Und deswegen ist es so wichtig, was ich letzte Woche auch gesagt habe, dass wir dem Wort Gottes Glauben schenken. Dass wir wirklich glauben, was da uns zugesagt ist. Und es wörtlich nehmen, wo es wörtlich gemeint ist. Es gibt viele Dinge, wo wir sagen, na ja, okay, aber andere Dinge, die sind so klar. Ja. Ich wiederhole nur das eine, wenn wir sagen, ist jemand unter euch krank, schreibt Jakobus, der rufe die Ältesten und sie salben ihn mit Öl, legen die Hand auf und es wird besser. Das ist eine klare Anweisung. Klare Anweisung. Ja. Dem sollten wir Folge leisten, das sollten wir in Anspruch nehmen, weil Gott möchte es uns nicht kompliziert machen. Ob wir uns bewusst sind oder nicht, ob wir das jetzt toll finden oder nicht, jeder Mensch auf dieser Erde, eingeschlossen mit uns, steht unter dem Einfluss auch unsichtbarer Kräfte. Im Epheser 2 heißt es hier sehr nüchtern, ihr, also ihr Christen, habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Das ist die gegenwärtige, oder dass die gegenwärtige Welt unter dem Einfluss einer teuflischen Macht steht, ist kaum zu bezweifeln. Erinnert euch an die Versuchung in der Wüste, wird es uns auch wieder schwarz auf weiß klar gemacht, wo Jesus versucht wurde, sagte der Satan zu ihm, die Reiche dieser Welt will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Also offensichtlich gibt es dort Reiche, gibt es Möglichkeiten, die dem Teufel gegeben sind. Jetzt leben wir als Christen also in einer neuen Realität, mit einem neuen Ziel, mit einem neuen Fokus. Zuvor waren wir ungehorsam gegenüber Gott, aber jetzt wollen wir auf ihn hören. Das ist der Wechsel, der sich vollzogen haben sollte. Und diese neue Wirklichkeit beschreibt Paulus jetzt in unserem Predigttext, den wir gerade gehört haben. Ich lese nochmal Vers 7. Niemand von uns lebt sich selber. Oder lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Eine völlig neue Ausgangssituation. Wir haben einen Herrn über uns als gläubige Menschen und wir haben diesen Herrn auch vor uns. Paulus schreibt weiter, Vers 10, wir werden alle einmal vor Gott stehen. Und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und werden alle bekennen, dass ich der Herr bin. Das ist der große Showdown des Weltgerichts, auf das wir alle zugehen. Und es ist so gewaltig und es sollte uns mit großer Ehrfurcht erfüllen. Als Christen haben wir keine Angst vor dem Weltgericht. Warum? Weil unser Richter ja zugleich der Retter ist, der für uns gerichtet wurde, an unserer Stelle getreten ist, damit wir gerettet sind. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und trotzdem und gerade deswegen ist Gottes Furcht angebracht. Also nicht die Angst vor Gott, sondern dieses Bewusstsein, Mann, ich habe nichts verdient, wie wir gerade gesungen haben. Mir ist Erbarmung widerfahren. Ich habe nichts dazu beigetragen. Es ist einfach nur geschenkt aus Liebe, aus Gnade. Und dass es am Ende nicht aus ist mit uns, ist reine Gnade. Du bist nicht so gut, wie du denkst. Und ich bin nicht so gut, wie ich denke oder dachte. Es ist reine Gnade. Aber welche Folgen sollte das alles für unser Leben hier und jetzt haben, dass wir am Ende vor ihm stehen werden? Zum einen müssen wir uns dem Herrn ganz unterstellen. Das ist der erste Punkt. Und zum zweiten müssen wir aufhören, andere zu verurteilen und in der Liebe leben. Also wir müssen uns erstens dem Herrn ganz unterstellen. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sagt Paulus, oder leben für den Herrn. Das bedeutet, wir wissen, wem wir gehören. Wie machen wir diese Entscheidung fest? Nun, in der Bibel ist es ganz klar, es ist die Taufe, die Übereignung des Menschen an Jesus Christus. Wir haben hier in der evangelischen Kirche die Konfirmation. Ja, als Baby können wir noch uns nicht selber übereignen. Wir werden übereignet durch die Eltern, was immer sie dann unter Taufe verstehen. Aber irgendwann kommt die eigene Entscheidung. Es könnte die Konfirmation sein. Oder irgendein Tag oder irgendeine Entscheidung, wo ich sage, viele haben das schon vollzogen, eine Tauferneuerung oder Erinnerung der Taufe und sagen, jetzt mache ich es im Glauben fest. Luther sagt ja, zur Taufe muss der Glaube kommen. Es muss zusammengehen. Und ohne Übereignung, oder es ist ganz wichtig, damit es nicht zum Missverständnis kommt. Ja, irgendwann muss es zu einer Übergabe kommen, einer klaren Entscheidung. Ja, wie bei einer Beziehung. Ja, viele Frauen oder oftmals haben wir leiden darunter, dass die Männer sich nicht entscheiden können. Ja, was jetzt? Sind wir jetzt zusammen? Sind wir nicht zusammen? Ja, ja, vielleicht, nein. Und irgendwann sagen, jetzt Nägel mit Köpfen, ja? Heirat. Klares Bekenntnis vor aller Welt. Meine Frau, mein Mann. So. Und so muss es mit Christus auch sein. Ohne Übereignung kein wahres Christentum. Unser keiner lebt für sich selbst. Viele verstehen oder suchen nur die eine Seite des Glaubens und dann wird's falsch. Gott liebt mich. Jesus starb für mich, Gott hat einen Plan für mein Leben. Vielleicht können wir das erste Bild zeigen. Genau, also kennt ihr so, das Ego sitzt auf dem Thron des Lebens und Gott ist außerhalb. Christus ist außerhalb des Lebensbereichs. Aber irgendwann merkt man, boah, Gott hat mich lieb und wow, das nehme ich an. Ich nehme an, was er für mich getan hat, das nächste Bild. Und dann, wups, ist er im Leben drin. Das ist schon mal ganz gut. Mir ist vergeben, ich empfange Gottes Gnade. Gott hat alles für mich getan, Punkt. Mehr gibt's nicht zu tun. Falsch. Es ist nicht wahr, dass Gott dich einfach nur liebt und Punkt. Dass du einfach nur für dich die Gnade, seine Liebe genießen sollst und Punkt. Aber viele Christen leben so. Sie haben empfangen und leben weiter ihr eigenes selbstbestimmtes Leben. Aber jetzt ist ja Gott dabei. Der liebe Gott ist jetzt, passt jetzt auf mich auf und wir sind jetzt irgendwie gute Kumpels. Aber sie leben wie alle anderen auch. Okay, vielleicht haben sie eine größere Moral, weil ja, ich muss jetzt auf die Gebote Gottes achten. Wir sind vielleicht bessere Staatsbürger und Nachbarn, aber sonst unterscheiden sie sich nicht. Da ist nichts, was auf Gott hinweisen würde. Da ist kein lebendiges Zeugnis oder Bekenntnis. Nichts davon suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt, sondern immer noch, ich suche mein Reich in dieser Welt. Ich meiner mir. Kein Gebetsleben, kein offenes Bekenntnis, nichts davon. Man gibt, wenn man was übrig hat. Man kommt in die Kirche, wenn es halt passt von der Zeit. Man engagiert sich ehrenamtlich, weil es ja gut tut und einem Ehre bringt. Und nochmal, das ist nicht falsch und nicht alles schlecht, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber es ist noch nicht der biblische Glaube. Warum? weil du noch auf dem Thron deines Lebens sitzt, weil Jesus nicht dein Herr ist, sondern weil du ihn als Retter angenommen hast, aber ihm noch nicht gehorsam bist. Anders soll es sein, leben wir, so leben wir für den Herrn. Also die Frage, für wen oder was lebst du? Ganz ehrlich. Du kennst deine Prioritäten in deinem Leben. Die Frage, sind es Gottes Prioritäten? Fragst du zuerst nach Gottes Willen in deinem Leben, in deinen Entscheidungen, in deiner Familie? Oder zuerst nach dem Willen deines Mannes, deiner Frau, deiner Kinder, deiner, keine Ahnung, deines Arbeitgebers, all diese ganzen Dinge? Was kommt zuerst? Oder deine eigenen Bedürfnisse? Was kommt zuerst in deinem Leben? Sind es die Prioritäten und Prinzipien Gottes, die du in der Bibel findest, nach denen du fragst? Es ist eben diese zweite Seite der Medaille. Nochmal, wir müssen verstehen, dass es nicht mehr um uns geht. Im biblischen Christentum. Nicht mehr um meine Ehre, mein Ansehen, mein Erfolg, mein Vorangehen, mein Recht. Es geht um Jesus und um seine Ehre. Jetzt kommen wir zum dritten Bild. Um diesen Ortswechsel, um diesen Herrschaftswechsel geht es in unserem Leben. Verstehen wir das, Gemeinde St. Matthäus? Gottes Gnade empfangen, Gottes Liebe genießen, ist das eine. Aber dann sind wir gerufen, Gottes Herrlichkeit in dieser Welt zu vermehren. Auf dieser Welt, das ist das Eigentliche, warum wir gerettet wurden. Warum wir zu Christen gemacht wurden. Gott hat uns berufen, nicht damit mein Plan sich erfüllt oder Gottes Plan für mein persönliches Leben, Tommy Bachmann, damit der ein tolles Leben hat, ich mir meine Berufung. Nein, sondern dass ich Teil dieser großen Berufung Gottes werde, die viel größer ist als ich bin, als du bist. Gottes Herrlichkeit vermehren, das ist das Eigentliche. Gott will, dass wir für den Herrn leben, dass wir seinen Namen groß machen, wo wir sind. In der Welt. Versteht ihr? Und dann hören wir plötzlich auf zu sagen, oh, was denken die Leute über mich? Oh, was ist, wenn ich jetzt schlecht dastehe? Ist egal. Darum geht's ja gar nicht mehr. Mann, ist das befreiend, wenn wir das mal kapieren würden, wenn das in unser Herz geht. Nein, wir neigen dazu, Gottes Gnade von Gottes Ehre zu trennen. Gottes Gnade genießen wir gern. Gottes Ehre verteilen, naja. Aber das ist nur ein trauriges Ergebnis einer egozentrischen Christenheit, die das Herz Gottes verfehlt. Es geht um Gottes Herz, um Gottes Liebe. Gott liebt mich ist nicht die ganze Botschaft. Ja, auch wenn es vielleicht woanders anders gesagt wird. Sonst wäre ja ich das Objekt. Dann ging es ja um mich. Nur um mich. Aber es geht nicht nur um mich. Das ist toll. Es geht auch nicht um Gottes Plan für mein Leben. Nochmal, es geht darum, mich in Gottes Plan für seine Welt einfügen zu lassen und einplanen zu lassen. Und deswegen geht es im Grunde auch nicht darum in St. Matthäus, mache ich jetzt damit, was kriege ich da, sondern zu fragen, Herr, wo willst du mich haben? Versteht ihr? Und dann hört es auch auf, dass wir ständig denken, hier habe ich nicht genug Anerkennung, hier habe ich nicht genug Wertschätzung bekommen, hier hat mich jemand komisch angeschaut. Mann, da geht's darum, dass wir erwachsen werden. Und dass wir verstehen, wir leben für den Herrn. Wow! Freiheit von einem egoistischen Christentum. Freiheit von einem um sich selbst drehen. Mann, was glaubt ihr, was für eine kraftvolle Kirche wir dann sind? Natürlich lieben wir einander, das kommen wir gleich dazu. Natürlich ermutigen wir einander, natürlich wertschätzen wir einander, logisch. Aber wir leben nicht mehr dafür. Es freut mich, wenn der Gerhard mich anlächelt und sagt, toll, toll, tolle Predigt, Tommy. Natürlich freut mich das, wenn er es ehrlich meint. Aber ich lebe nicht von seiner Anerkennung. Und ich lebe nicht von eurer Anerkennung. Versteht ihr? Und ihr lebt nicht von meiner Anerkennung. Voneinander ist Anerkennung, sondern von seiner Anerkennung. Und das ist doch so großartig. Wenn ich eine Gemeinde suche, ja, sagen viele, nur was kann die mir geben? Passt mir die Musik? Geht's da? Ist es da richtig? Sind die Programme auf mich zugeschnitten? Natürlich kann man diese Fragen grundsätzlich stellen. Geht's um meine Karriere? Ziehe ich dahin, weil ich da mehr Kohle verdiene? Oder frage ich nach Gottes Willen? Bin ich da noch geistlich versorgt? Gibt es da einen Platz für mich, Gott, geistlich auch? Versteht ihr? Es geht nicht mehr nur um uns und was wir denken. Als erstes, wo ich wohne, welches Auto ich fahre, welche Kleidung ich trage, wo ich leben will, was ist am besten für mich? Die Botschaft lautet, Gott liebt mich, damit ich seine Wege, seine Errettung und seine Ehre und seine Größe unter allen Menschen bekannt mache. Und zwar nicht nur ich als Pfarrer, kannte es nämlich gar nicht, weil da, wo du bist, bin ich nicht. Da, wo Gott dich gepflanzt hat, bin ich nicht. Diese Menschen werde ich nie treffen vielleicht. Aber du bist dahingestellt, um Gottes Herrlichkeit zu vermehren. So gut. Oder? Also ich find's cool. Mit anderen Worten, versteht ihr, wir nehmen oft die einen Worte Gottes und sagen, das gilt nicht für mich. Also zum Beispiel, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Na, das sind die mit der besonderen Berufung eines Missionars irgendwo. Aber wenn wir lesen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, das gilt für mich. Das ist meins. Ja? Oder der Heilige Geist wird auf euch kommen, ihr werdet meine Zeugen sein. Nur, ah nee, also, das gilt nicht für mich. Aber zum Beispiel, ich will euch Leben geben und es im Überfluss. Johannes 10, 10, das gilt für mich. Versteht ihr, so läuft's nicht. Darum geht's nicht. Nein, alles ist Gottes Wort und Gott ruft uns dazu. Zweiter Punkt. Wir müssen aufhören, andere zu verurteilen. Vers 10, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Warum schaust du auf ihn herab? Nur weil er sich anders verhält. Paulus meint, wir haben genug damit zu tun, für uns selbst Rechenschaft zu geben. Darum soll jetzt Schluss sein, im Hause Gottes die Geschwister zu richten und zu verachten. Ja, aber tun wir doch nicht in St. Matthäus, oder? Keine Ahnung. Gott sieht unser Herz. Du weißt, was in deinem Herzen passiert. Wir reden hier von einem der menschlich wohl am meist verbreitetsten Unarten. So selbstverständlich in Familien, in Vereinen, in der Politik, auf der Straße und auch in christlichen Gemeinden. Auf anderen herumzureiten, sie schlecht zu machen oder schlecht zu reden, hinter ihrem Rücken reden und das Negative ins Rampenlicht stellen. Natürlich, um sich besser zu fühlen, so würden wir es nicht sagen, aber das ist doch der Punkt. Oder einfach ein Thema zu haben, über das wir reden können. Meist unter dem Vorwand, ja, es einfach nur mal ehrlich zu sagen, was doch da ist. Aber warum ist Paulus dieses Thema so wichtig? Weil es deutlich macht, ob wir verstanden haben, wessen Geisteskind wir sind. Das Problem beim zwischenmenschlichen Richten ist unser Herz. Wie ist unser Herz, wenn wir schlecht reden oder wenn wir negativ über andere reden? In diesem Moment, es ist nicht mit Liebe erfüllt, sondern mit Stolz und Überheblichkeit. Schau mal, der oder die trinkt keinen Alkohol. Die ist schon sehr gesetzlich, oder? Ist der wirklich kein Fleisch? Wie kann der nur? Oder umgekehrt, ist der Fleisch? Schau mal, wie der beim Lobpreis betet. Schau mal, die halten wirklich den Sabbat, den Feiertag, die tun da wirklich nichts. Das ist doch übelst fromm, wie der betet, oder? Hast du gehört, die waren mit denen da zusammen und sind die jetzt etwa, hey, der glaubt es doch nicht wirklich, oder? Und du kannst nennen, was du willst im Prinzip. Hier geht's immer um die Haltung, die Motivation des Herzens. Paulus sagt ja an einer Stelle mal, wir sollen was reden, was gut ist, was gewinnbringend ist, was anerkennenswert ist, was Lob verdient. Also uns vielmehr auf das fokussieren, was gut ist, was Gott vielleicht in diesem Leben tun kann. Vielmehr segnen als schlecht reden. Und Paulus spricht hier von einer Motivation des Herzens, die mit Verachtung zu tun hat. Ja, wir sollen einander nicht verachten, sondern dem anderen keinen Anstoß geben. Wenn ihr den Vers oder den Predigtext zuvor lest, da geht es darum, eben kein Fleisch essen, Götzenopfer und so weiter, dem anderen keinen Anstoß geben. Schauen, dass er in seinem Glauben nicht beeinträchtigt wird. Also aus Liebe zu verzichten. Also da geht es ganz stark ums Herz. Eine andere Auslegung des Wortes, keiner lebt für sich selber. Also wir leben füreinander, wir sollen aufeinander achten. Wir sollen schauen, was dem anderen im Glauben dient oder was dem anderen im Glauben vielleicht schädlich ist. Wir achten die Tatsache, dass im Letzten jeder seinem Herrn selbst verantwortlich ist. Und darum haben wir einander auch Freiheit zu geben. Keiner ist Herr über den Glauben anderer. Also ich bin als Pfarrer ja auch nicht Herr über euren Glauben. Ich verkündige euch den Glauben, ich ermutige euch im Glauben, ich bin da, um euch auf Irrwege hinzuweisen, ja? Wenn mir was auffällt, wenn ich denke, das ist mit Gottes Wort nicht so vereinbar, dann würde ich das konfrontieren, natürlich. Und hoffentlich würden wir einander auch konfrontieren, aber eben nicht über andere reden mit denen, sondern einfach den direkten Weg wählen. Hey, darf ich was ansprechen? Mich beschäftigt das. Wie siehst du das? Ja, natürlich sollen wir nicht mit dem Holzhammer kommen. Wir sind ja nicht die geistliche Polizei, aber wir sollen auch nicht so tun, als ob im Hause Gottes alles erlaubt ist. Ja, und dass jeder machen kann, was er will. Nein, natürlich nicht. Aber eben in Liebe miteinander umgehen. Wir sind ja Gottes Tempel. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber in Gottes Tempel verurteilen wir nicht andere, verachten wir nicht andere. Müssen wir auch gar nicht mehr, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das ist ja die neue Wirklichkeit. Wir haben ja davor gesprochen vom Versetztwerden in ein anderes Reich. Also müssen uns nur konzentrieren auf die Liebe Gottes. Und dann fragen, Herr, was möchtest du tun? Und darum geht es, um unser Herz zu prüfen. Aus welcher Motivation kommt das, was gerade meinen Mund verlässt? Aus welcher Motivation? Was will ich jetzt damit bewirken? Und dann sollen wir den direkten Weg wählen. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass wir uns nie auskotzen können vor anderen, ja, oder so. Dass wir sagen, hey, lass mich mal, natürlich, ja. Aber ihr wisst, was letztlich gemeint ist. Natürlich müssen wir unser Herz frei machen, am besten vor Gott, vielleicht vor einem Bruder, Schwester. Aber dann soll der Segen kommen. Dann sollen wir unser Denken ändern. Und Jesus ist der Meister unseres Herzens und er sagt ja selbst, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Also wenn du eine Plaudertasche bist, wenn du schnell dabei bist, andere wegen ihres Lebens, wegen ihrer Entscheidungen, wegen ihrer Meinung zu verurteilen, zu verachten, dann ist es wirklich Zeit, dich von diesem Geist loszusagen. Das meine ich tatsächlich, wie ich sage, Herr, ich sage mich von dem Geist des Verurteilens, der Verachtung los. Bitte vergib mir. Und dann empfange Gottes Gnade, die dich verändert. Und lasst uns geleitet sein von dem Geist der Liebe, der ausgegossen ist in unser Herz. Sag, danke Herr, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz. Danke, dass ich ein neuer Mensch bin. Ich übereigne dir mein Leben. Ja, du bist der Herr, du sitzt auf dem Thron. Und darum darfst du mich verändern, wie du mich haben willst. Herr, und zeig mir, wo ich auf falschem Wege bin. Es gibt ein schönes Gebet. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und führe mich auf ewigen Weg. Also, richte deinen Sinn neu darauf, deinen Geschwistern zu dienen und ihnen keinen Anstoß zu bieten. Sei sensibel. Was erregt Anstoß? Mir fiel ein Beispiel ein, ja. Das ist jetzt mein persönliches Beispiel. Bitte versteht mich nicht falsch, ja. Ich mag schon tolle Autos. Und ich habe 2 Jahre haben wir mal tolle Autos gefahren, weil die Kirche so ein tolles Angebot hatte, ja. Also richtig tolle Autos. Und zwar wirklich günstig, ja. Aber ich hatte gemerkt, es ist nicht gut. Also hat dann auch mal ein Bruder, der kam und hat mich so angeschaut, habe ich gesagt, ja toll, gell, was dein Pfarrer für ein tolles Auto fährt. Und dann habe ich ihm das erklärt, ja, hatte das Gefühl, ich soll es ihm erklären. Und dann sagte er, danke, dass du mir so gesagt hast. Und dann habe ich gedacht, es ist Quatsch, ja. Ich fahre jetzt einfach eine Kiste, die keiner anschaut. Ich möchte einfach keinen Anstoß erregen. Aber hey, wenn du ein tolles Auto fährst, ich liebe es und nimm mich mit, ich fahre gern mit dir, ja. So. Also verstehe, ja. Es ist nur ein Beispiel, ja. Das heißt nicht, alle dürfen, Christen müssen alle blöde Autos fahren oder so. Quatsch. Oder du darfst nicht, aber für mich war das so. Ich jetzt als Pfarrer hier, ich will da, das ist kein Thema für mich. Okay? Es ist nur ein Beispiel. Also, ich lade euch heute ein, dem Herrn neu zu gehören. Vielleicht können wir das Bild nochmal einblenden, dieses Bild mit dem Thron. Und vielleicht hast du es noch nie vollzogen, wirklich. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass du sagst, ah ja, stimmt, Gottes Gnade genieße ich gern, aber warum ist mein Leben eigentlich so unfruchtbar oder so, mal keine Kraft zu spüren, warum geht's nicht voran? Könnte daran liegen, dass du immer noch auf dem Thron sitzt und dass das vollzogen werden muss. Dass du ein für alle Mal sagst, du bist der Herr, Punkt. Dann lade ich dich dazu ein, es festzumachen. Nicht nur aus dem Kopf, sondern wenn du heute, der Heilige Geist heute in dein Herz spricht und du spürst es, dann musst du nicht mal nach vorne kommen und eine Kerze anzünden, sondern dann musst du es einfach nur vollziehen. Aber trotzdem gibt es die Kerzen, du kannst es machen, sagen, Herr, ich möchte nicht nur deine Gnade empfangen, sondern deine Herrlichkeit vermehren. Und dieses Licht steht dafür, ich will Licht sein für dich. Und wenn du merkst, dass dieses Verurteilen, Verachten von Menschen ein Problem ist in deinem Herzen, dann ist es nicht schlimm. Gott ist nicht sauer auf dich. Gott hat alles schon getan, er hat uns vergeben. Aber dann brauchst du Befreiung. Befreiung, damit du in der Liebe Gottes leben kannst, ein für alle Mal und sagen kannst, du bist der Richter, am Ende entscheidest du. Und Jesus, wir danken dir jetzt, dass du da bist, dass du uns mit deinem Wort begegnest und erfüllst, dass du uns aufrichtest und orientierst in unserem Leben. Heiliger Geist, wirke an unseren Herzen, dass wir dir unser Leben übergeben, als dem Retter und als dem Herrn, der unser Leben führt. Und du hast so viel für uns bereitet, vorbereitet. Ich bete um Durchbrüche an diesem Tag und in der kommenden Zeit. Danke, Herr, dass du uns auch vergibst, wo wir andere verachtet haben oder verurteilende Herzen haben. Und danke, dass du uns neu machst durch deinen Heiligen Geist. Segne uns in Jesu Namen. Amen.